mit K.O.-Tropfen gefügig gemacht. Die Opfer haben nichts mitbekommen. Wir sprechen heute über einen Prozess, der einfach gesagt krass ist, der einen aber auch fassungslos macht. Es geht um Vergewaltigung von 18 Frauen und wir sprechen in dieser Folge über die Frauen, die sich vor dem Gerichtssaal auch getroffen haben, weil sie natürlich als Zeugen aussagen. Wir sprechen über den Mann, der das gemacht hat und wir hören von der Staatsanwältin, warum das ein doch außergewöhnlicher Fall ist. Und wir sprechen darüber, was dem Mann für eine Strafe droht. All das hören Sie in der App der ARD Audiothek und über wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und schreiben können Sie uns auch an angeklagt@mdr.de. Wir freuen uns über Ihre Zuschriften und jetzt geht's los mit der Folge.
ARD.
Und bei mir ist natürlich MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny.
Hallo Olli.
Conny, erzähl, was ist angeklagt?
Angeklagt ist ein 34-jähriger Mann, einer, den ich schon kenne, über den ich schon berichtet habe. Vor etwa 10 Jahren habe ich schon mal über ihn berichtet. Auch da ging es um Vergewaltigungen. Ich sage dann erst später, was er da gekriegt hat. Das war jedenfalls nicht wenig. Und jetzt steht er wieder wegen Vergewaltigungen vor Gericht, aber nicht nur wegen einer, sondern mehrerer. Er hat mehrere Frauen mit K.O.-Tropfen außer Gefecht gesetzt und hat sich dann auf, ich sag mal, alle nur denkbaren Arten an den wehrlosen, bewusstlosen Frauen vergangen. Ich würde gerne im Gerichtssaal anfangen, weil das ist ja das, was wir immer haben. 3 Richter, 2 Schöffen, 2 Ersatzschöffen, 1 Ersatzrichter, weil der Prozess wird eine Weile dauern möglicherweise. Auf der einen Seite dann der Angeklagte mit seinen beiden Verteidigern und auf der anderen Seite, da gab es sogar drei Reihen. Da waren mehrere Nebenklageanwälte, ich meine es waren 8, die Staatsanwältin und dann ganz viele Gutachter. Ich glaube, so viele Gutachter habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Den Namen nachzuurteilen, Gerichtsmedizinerin kenne ich. Auch ein Psychiater, der Name sagte mir was, den habe ich schon mehrfach erlebt. Und dann noch viele andere Namen. Und waren nicht alle da, aber eine war da und es stellte sich dann raus. Der Psychiater ist da, weil es um Sicherungsverwahrung geht in diesem Verfahren. Da muss ja immer ein Gutachten gemacht werden. Die Gerichtsmedizinerin wird was zu den möglicherweise Verletzungen sagen, vielleicht aber auch, ich nehme das schon mal vorweg, zum Alkohol- und Drogenkonsum des Angeklagten. Das hat er nämlich gesagt, dass er bei jeder der Taten was genommen hatte. Und die anderen Gutachter, das sind offensichtlich alles sozusagen Gerichtspsychologen. Eine war da und die war da, weil eine Zeugin, mit der sie im Vorfeld gesprochen hatte, ausgesagt hat. Das war eine hochemotionale Geschichte. Das ist das Letzte, was ich heute erzählen will.
Du warst jetzt schon im Gerichtssaal drin, aber vor dem Gerichtssaal, da saßen ja, ich habe es ja angedeutet, da saßen ja viele Frauen, die aussagen wollen und die Opfer sind. Und da war auch so eine, untereinander wurde da auch viel gesprochen, da hast du mir erzählt.
Ja.
Und auch mit dir wurde gesprochen, ja.
Also es waren unglaublich viele junge Frauen da. Ich habe mich schon so ein bisschen gewundert, weil wenn man als Zeuge geladen ist, weiß man eigentlich, dass man vorher nicht rein darf. Es waren Betroffene, viele Betroffene. Und die durften auch nicht rein. Die hatten zwar noch keine Zeugenladung, weil das Gericht ja auch erstmal guckt, wie verhält sich der Angeklagte, welche Zeugen brauchen wir. Weil da auszusagen, das ist jetzt echt nicht schön. Und ich habe mich gewundert, wenn ich ganz ehrlich bin, also sag mal, ich war voller Hochachtung vor den Frauen, weil die zum Teil unglaublich gezittert haben, ganz aufgewühlt waren, geweint haben, aber auch so dieses ich schaff das hier und es war eine unglaubliche Solidarität untereinander zu spüren. Und dazu muss man wissen, dass diese Frauen zwar was geahnt haben, so sagt es die Staatsanwältin, aber nichts wussten. Und im Januar kam dann die Polizei zu Leuten und hat gesagt, hier, wir haben hier übrigens Fotos von ihnen in einer Situation, die sie nicht schön finden werden, aber wir müssen ihnen das jetzt mal zeigen. Vielleicht erkennen sie ja auch noch andere Frauen drauf.
Das ist also die Situation vor dem Gerichtssaal. Wir gehen jetzt wieder rein in den Gerichtssaal und sprechen nochmal genau über die Vorwürfe.
Also es geht um einen Zeitraum von ungefähr 1,5 Jahren, in denen das passiert ist. Diese K.O.-Tropfen hat der Angeklagte den Frauen, zum Teil tatsächlich auch in einer Disco, aber immer bekannten Frauen, zum großen Teil aber bei sich zu Hause gegeben und in einem Fall sogar am Rande eines Musikfestivals, also draußen sozusagen. Und er hat dann die Wirkung abgewartet und dann hat er die Frauen vergewaltigt, manchmal über Stunden, mehrfach. Also was da in der Anklage geschildert worden ist, das haben tatsächlich, da habe ich mehrfach Stöhnen gehört hinter mir im Zuschauersaal. Weil natürlich muss man das alles genau beschreiben, was da passiert ist. Und ich weiß jetzt gar nicht, ich weiß jetzt tatsächlich auch nicht, wie ich das beschreiben soll, ohne dass ich da jemandem wehtue. Aber diese K.O.-Tropfen, die führen natürlich dazu, dass sämtliche Körperfunktionen nicht mehr so ganz funktionieren, dass der Körper schlaff wird, dass du auch mal unkontrolliert einnässt und so. Und das alles ist in der Anklage beschrieben worden. Und das konnte die Staatsanwältin so genau beschreiben, weil eben der Angeklagte Fotos gemacht hat von diesen Übergriffen.
Wir haben jetzt schon gesagt, das ist wirklich ein Prozess, der einen fassungslos macht und der auch außergewöhnlich ist. Und die Staatsanwältin Dorothee Ohlendorf, die sagt auch nochmal warum.
Der Fall ist einfach durch die Anzahl der Fälle außergewöhnlich. Der Fall ist auch deshalb außergewöhnlich, weil die Taten ja lange unentdeckt waren, da die Opfer ja aufgrund der Betäubung keine Kenntnisse zum Teil von den Tathandlungen hatten, zwar Tathandlungen vermutet hatten, aber nichts sicher sagen konnten. Und erst durch die Auswertung von Datenträgern des Angeklagten diese Taten in ihrem Umfang offenbar wurden.
Und darauf wollen wir genauer eingehen, Conny, denn wie ist der Mann denn aufgeflogen?
Es gab Silvester 23/24, also vor ein paar Monaten erst, hat jemand eine junge Frau am Erfurter Stadtpark überfallen. Er hat sie zu Boden gebracht und die Frau war dann unglaublich clever und hat als irgendwo schemenhaft jemand zu erkennen war, gesagt, da kommt Papa. Und dann hat er von ihr abgelassen, ist weggerannt. Dann, das weiß ich jetzt nicht so genau, ob die Frau selbst oder der Passant, der da kam, die Polizei angerufen haben und man konnte den Angeklagten noch festnehmen, da, ich sage jetzt mal so, im Umfeld dieses Überfalles. Dafür ist der Angeklagte auch verurteilt worden, für diesen Überfall schon. Ist sofort in Untersuchungshaft gekommen dann natürlich, Neujahr. Und dann weiß ich nicht, ob eine Freundin von ihm einen Stick gefunden hat. Und dann hat, ob sie den zur Polizei gebracht hat oder ob der bei einer Durchsuchung gefunden worden ist. Weil der Mann war als verurteilter Sexualstraftäter bekannt, habe ich ja schon gesagt. Selbst ich kenne ihn. Oder ich habe schon über ihn berichtet. Und dann hat die Polizei diesen Stick ausgewertet. Und dann hat sie da drauf halt Fotos gefunden, die das zeigen, was ich eben beschrieben habe, versucht habe zu beschreiben. Ich sage jetzt mal, das ist, ich hätte jetzt gesagt, nachdem ich die Anklage gehört habe, das sind wirklich demütigende Situationen für die Frauen. Aber nachdem ich die Frauen draußen zum Teil erlebt habe, finde ich, dieses Wort passt so überhaupt nicht mehr, weil die können offensichtlich damit, was heißt, die können damit umgehen, aber deren Interesse daran, diesen Mann zu sehen, der ihnen das angetan hat, und ihm in die Augen zu blicken und zu hören, was er dazu sagt, das war deutlich höher als so dieses, oh Gott, was ist mir da passiert?
Du hast gesagt, jetzt wurde das entdeckt auf diesem Stick. Die Frauen wurden dann von der Polizei kontaktiert. Und du hast aber auch, oder wir haben ja auch festgestellt, die wussten davon teilweise gar nichts. Und da kann man jetzt natürlich im ersten Moment denken, die wussten davon nichts. Manchmal weiß man ja, okay, die trauen sich da nicht zur Polizei zu gehen, aber die wussten nichts. Anscheinend durch die K.O.-Tropfen, ja. Die waren einfach dann völlig weggetreten. Oder wie ist das?
Genau so ist es. Die waren richtig weg. Die waren komplett weg. Also das sieht man wohl auch auf den Bildern. Die werden noch gezeigt im Gerichtssaal, natürlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das waren ganz schlaffe Körper, so hat es die Staatsanwältin beschrieben. Ich will diese Details jetzt nicht nennen. Die sind wirklich hart zu hören. Aber du sagst, die Polizei hat die Frauen dann angeschrieben. Ja, der hat ja keine Namen dazu geschrieben. Die haben dann angefangen mit Bekannten des Angeklagten, mit Freundinnen, und die haben dann auf den Fotos wiederum andere erkannt und haben haben sozusagen damit die Ermittlungen vorangebracht. Es ist eine einzige unbekannte Frau. Eine einzige, da weiß man nicht, wer das ist. Alle anderen haben einen Namen und wissen von diesen Übergriffen. Eine weiß es noch nicht. Und das ist ein Übergriff dabei. Da soll der Angeklagte, da geht es um zwei Frauen. Und der Angeklagte soll zusammen mit einem Bekannten, sollen da beide an beiden. Das hat er bestritten. Diesen Anklagepunkt hat er bestritten, hat gesagt, nee, das war nur er allein.
Aber ansonsten hat er alles gestanden, auch ja. Sofort? Oder hat er das über den anderen, seinen Verteidiger, verlesen lassen?
Wie läuft das? Er hat das über seinen Verteidiger erklären lassen, dass das eingeräumt wird. Er selbst hat noch was gesagt, nämlich, dass er diese K.O.-Tropfen selber an sich ausprobiert hat, die Wirkung, dass er die ersten K.O.-Tropfen bei einem Bekannten in Mühlhausen gekauft hat und dann immer auf einer polnischen Seite bestellt hat. Da werden die so unter so einem Felgenreiniger-Label vertickt. Aber jeder, der da bestellt, weiß, was er da bekommt. Und in dem einen Fall, das ist die Zeugin, die ich mitbekommen habe, wo auch die Öffentlichkeit zugelassen war, wo wir drinbleiben durften, da hat er gesagt, also die hat, da haben die K.O.-Tropfen nicht so gewirkt und da hat er schon gesagt, die wirken eigentlich wirklich nur deshalb so dolle, wenn man vorher Alkohol trinkt. Und diese Zeugin, die hatte vorher keinen Alkohol getrunken, diese junge Frau. Die hat nur vom Angeklagten einen Klopfer gekriegt, den hat sie getrunken und dadurch war sie, also sie hat es dann selber so beschrieben, sie war nicht ganz weg, aber manchmal weg, aber sie hat halt versucht, sich zu konzentrieren, um dieser Situation, die sie ja dann bewusst mitbekommen hat, zu entfliehen.
Die Zeugin, die ausgesagt hat. Und das ist ja die Zeugin, die du auch dann gehört hast im Gerichtssaal. Ja. Und das war ja dann auch eine ganz besondere Aussage, vor allem emotionale Aussage war das, weil sie war nicht alleine im Zeugenstand. Ne?
Ihre Mutter saß hinter mir und die Zeugin war mit einem Freund offensichtlich und ihrem Vater draußen. Und ich habe da so eine ganz verzweifelte, dünne, junge Frau, furchtbar weinend auf einem Stuhl gesehen, die aber umringt war von Menschen, die sie getröstet haben, auch offensichtlich von Frauen, die sie an diesem Tag das erste Mal gesehen haben. Und die ist dann in den Zeugenstand gerufen worden und die ist Anfang 20, die saß da nicht allein, sondern ihr Vater hat sie die ganze Zeit im Arm gehalten, hat die ganze Zeit den Arm um sie gelegt. Das ist die junge Frau, die sich halt an was erinnern kann. Das ist auch eher ein ganz ungewöhnlicher Fall, nämlich am Rande eines Musikfestivals im Sommer draußen hat sie den Angeklagten getroffen. Also sie wollte eigentlich zurück zu ihren Freunden und sie hatte auch, vielleicht war das auch wiederum, weil man überhaupt von Glück sprechen kann in so einer Situation, ihr Glück. Sie hat die ganze Zeit mit einem ihrer Freunde telefoniert. Und der hat sie auch gesucht. Der hat sie auch gesucht. Ich will jetzt auch nicht alles beschreiben, was der Angeklagte da gemacht hat. Auf jeden Fall hat er sie in den Wald getragen, hat versucht, sie zu vergewaltigen. Und das hat sie alles unglaublich detailliert beschrieben. Auch ihre Verletzungen, dass sie am Kopf geblutet hat, weil er irgendwie sie auf die Erde geschmissen hat und ihr was auf den Kopf gehauen hat. Und es spielte in dieser ganzen Aussage eben diese wahnsinnige Angst eine Rolle. Diese wahnsinnige Angst, da hat mich jemand überfallen. Die Zeugin hat sich selbst als Borderlinerin beschrieben. Sie geht seit diesem Ereignis nicht mehr raus. Sie hat Verfolgungsangst. Sie lebt wieder bei ihren Eltern. Sie ist völlig zerstört. Sie hat schwere Depressionen, hat dann auf Nachfrage gesagt, ja, so die Depressionen hatte sie auch schon vorher. Und da hat natürlich die Verteidigung dann nachgefragt, weil das Strafmaß richtet sich ja auch immer ein bisschen danach, wie schwer sind die Schäden, die bleibenden Schäden. Und also ja, die Frau hatte, für die war eine der Gutachterinnen da, nämlich eine Gerichtspsychologin, die dann auch nochmal gefragt hat, die sie nochmal befragt hat, können Sie sich noch an das erinnern, wissen Sie, dass Sie schon mal bei mir gewesen sind? Und es stellte sich raus, ja, die Frau hatte zuvor Probleme, also ich weiß immer nicht, das Wort Probleme, das trifft es aus meiner Sicht nicht so, aber es ist jetzt auch nicht alles so detailreich geschildert worden. Sie hatte vorher schon Depressionen, aber dieses Ereignis hat ihr Leben so verändert. Früher hatte sie eine Wohnung, hat mit ihrem Freund mal zusammen gewohnt und jetzt wohnt sie bei ihren Eltern und geht nicht mehr alleine einkaufen.
Mhm. Das war jetzt eine Zeugin von wahrscheinlich dann vielen. Du hast ja gesagt, das entwickelt sich so, weil das wäre jetzt nämlich die nächste Frage, die ich habe, weil du hast auch gesagt, der Prozess wird dauern. Mehrere Verhandlungstage angesetzt und wir haben ja schon öfter mal darüber gesprochen, wenn so ein Angeklagter aussagt, dann könnte man ja dann überlegen, auf einige Zeuginnen zu verzichten, auf einige Zeugen. Ist das hier auch der Fall oder wie entwickelt sich das jetzt weiter?
Ich denke, das wird so sein. Ich denke, das wird so sein, dass man nicht alle hören muss, weil der Angeklagte ja ein Geständnis abgelegt hat. Also er hat jetzt nicht zu jedem Fall detailreich was gesagt, was ich jetzt auch wiederum ziemlich gut finde, wenn hinten der Saal voll sitzt und alle zuhören. Ja, wir sind da alle erschüttert. Aber die Details, ich weiß nicht, also das Gericht hat auch schon angekündigt, wenn Sie sich die Bilder anschauen, dann fliegt die Öffentlichkeit raus. Und ich vermute, dass die Öffentlichkeit auch rausfliegen wird, wenn der Angeklagte detailreich zu seiner eigenen Entwicklung aussagen wird. Das hat der Verteidiger schon so angekündigt. Das wollte der Angeklagte auch am ersten Tag nicht machen. Da hat das Gericht darauf hingewiesen, dass der Gutachter, für den das ja wahnsinnig wichtig ist, also der Gutachter, der zur Sicherungsverwahrung befragt wird, der muss sich das ja mit anhören. Und da ist so ein Tag festgelegt worden, an dem der Gutachter wieder kann. Auch das habe ich schon so oft erzählt. Gutachter sind rar, die haben viele Termine. Und ja, es werden Frauen gehört. Ob alle gehört werden, weiß ich nicht. Ich will jetzt noch ein Detail erwähnen. Es ist auch zweimal, geht es um Kinder, die der Angeklagte nicht angefasst hat, aber fotografiert hat. Nackte kleine Kinder, die eine war gerade 2, in eindeutig sexuellen Posen. Auch das hat er eingeräumt, weil die Fotos gibt's ja. Die Mütter haben also erst durch die Fotos davon erfahren. Den Kindern ist nichts angetan worden. Aber diese Fotos sind gemacht worden. Das, wie gesagt, hat er auch eingeräumt.
Du hast jetzt viel erzählt und eine Frage, die, ich glaube, vielen sich aufdrängt, ist, was ist denn das eigentlich für ein Typ? Das hast du schon gesagt, das kommt später, dass er ausführlich aussagen muss. Aber du hast ihn ja schon gesehen und auch ein bisschen beobachtet. Also es ist ja einfach unvorstellbar. Also die Frage ist, kann man so ein bisschen beschreiben, was ist das für ein Typ?
Also der pumpt auf jeden Fall. Der hatte extrem durchtrainierte Oberarme, er ist stark tätowiert. Wie gesagt, er hat schon im Gefängnis gesessen. Ich habe damals über ihn berichtet, als er eine Strafe von mehr als 6 Jahren bekommen hat für eine Vergewaltigung. Und ich habe schon über seinen Vater berichtet, auch wegen Sexualdelikten. Mhm. Und ich denke, mich zu erinnern, dass die Entwicklung nicht optimal gelaufen ist im Falle des Angeklagten.
Und du hattest gesagt, er wurde ja zu 6 Jahren verurteilt und ist jetzt 34, also es muss ja auch schon ein bisschen her dann dementsprechend sein. Ne?
Etwa 10 Jahre ist das her. Mhm. Da hat er diese vielen Jahre gekriegt, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, er wollte nichts dazu sagen, außer dass er bei all diesen Taten selbst unter Alkohol und synthetischen Drogen stand. Er hat, wie gesagt, diese Tropfen auch selber ausprobiert. Also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ich habe das tatsächlich selbst noch nie gehört in meinen Verfahren, aber die nehmen die Leute offensichtlich auch selbst, um sich in einen Zustand zu versetzen, von dem der Angeklagte jetzt aber nicht allzu viel erzählt hat. Er hat halt nur gesagt, er hat das selber auch genommen und er hat auch gesagt, eine der Frauen sei ja nur wegen der Tropfen immer zu ihm gekommen.
Wir schauen jetzt nach vorne und gucken, was hier für eine Strafe im Raum steht. Und das hören wir nochmal von der Staatsanwältin Ohlendorf.
Der Angeklagte wurde im Hinblick auf die Frage seiner Schuldfähigkeit und die Anordnung der Sicherungsverwahrung begutachtet und sowohl nach dem vorläufigen Ergebnis der Begutachtung als auch der rechtlichen Voraussetzung kommt hier eine Sicherungsverwahrung in Betracht.
So, das klingt jetzt etwas juristisch, aber das Stichwort hier ist Sicherungsverwahrung. Was bedeutet das nochmal genau?
Es geht bei der Sicherungsverwahrung ja, das ist ja keine Strafe, sondern so steht es im Gesetz, eine Maßregel der Sicherung und das gehört zu den Maßregeln der Sicherung und Besserung und Sicherung steckt ja schon im Namen. Der Angeklagte hat ja schon im Gefängnis gesessen, 6 Jahre, 6 Monate, das muss also ein schwerer Fall einer Vergewaltigung gewesen sein. Und er hat sich diese Strafe nicht zur Warnung dienen lassen. Er ist rausgekommen und hat offensichtlich kurz nach der Entlassung. Den Zeitpunkt, den genauen, kenne ich nicht. Aber wenn das 2013, 2014 war, und er hat 6 Jahre gesessen, da weiß ich jetzt nicht, wie lange, dann ist er 20 rausgekommen und 22 ging diese Vergewaltigung los. Also da geht es halt drum, was passiert denn, wenn der das nächste Mal rauskommt. Ja, da ist er auf jeden Fall ein älterer Mann. Aber 6 Jahre zu sitzen und wieder Sexualstraftaten zu begehen, zeigt ja, dass der möglicherweise gefährlich ist. Das ist eine der Voraussetzungen für die Sicherungsverwahrung. Und die Staatsanwältin hat schon am ersten Tag gesagt, nach dem vorläufigen Gutachten liegen die Voraussetzungen für die Sicherungsverwahrung vor. Aber das ist, wie gesagt, immer extra. Es ist jetzt nicht so, da kriegt einer zum zweiten Mal und jetzt 10 Jahre, deshalb geht er in die Sicherungsverwahrung. Nein, da wird genau geschaut, ist dieser Mann gefährlich?
Für die Allgemeinheit. Ich glaube so, genau. Das ist ein Punkt Gefahr für die Allgemeinheit. Also das wird überprüft werden müssen in diesem Prozess. Letzte Frage von mir, Conny, tatsächlich. Wir haben gehört, dass viele Zeugen da waren und viele ja logischerweise nervös und aufgeregt waren. Hast du denn, wir hatten mal kurz darüber gesprochen, gibt es denn da am Gericht auch sowas wie Psychologen, Prozesspsychologen oder Hilfe außerhalb solcher Prozesse?
Gibt es in Thüringen, da gibt es sogenannte psychosoziale Prozessbegleiter. Da habe ich jetzt tatsächlich niemanden gesehen. Kann sein, dass kommende Zeugen noch sich diese Hilfe holen. Aber ich muss das jetzt mal schildern. Die Vorsitzende Richterin, man weiß ja nie, wie läuft so ein Prozess. Also bestelle ich die Zeugen zu einer bestimmten Zeit und dann gebe ich ihnen aber die Möglichkeit, sich irgendwo aufzuhalten, wo sie den Angeklagten nicht sehen. Oder ich sage, gehen Sie noch mal eine Runde in die Stadt. Und genau so ist es da gelaufen. Die Zeugin hat immer, die hat dann mit der Anwältin, diese Zeugin hatte eine Anwältin dabei, die hat dann mit der Mutter kommuniziert und die hat dann per SMS dem Vater gesagt, so, ihr könnt jetzt kommen. Einfach, damit die da nicht ewig rumsitzen muss und man den Angeklagten hätte sie nicht gesehen. Der wird in diesem Landgericht, in dem wir jetzt sind, der kommt hinten rum. Also da gibt es keine Berührungen. Und also das ist sehr, sehr gut gehandelt worden und wie gesagt, diese Zeugin hatte auch Begleitung, da war die ganze Familie da, das war ganz rührend mit anzusehen, wie die sich alle um die gekümmert haben und ich fand es auch, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, diese Solidarität unter den Frauen da draußen, das hat mich, also das fand ich einfach großartig, wenn ich das mal so sagen darf, wie die miteinander umgegangen sind und die Zeugin, die gehört worden ist, die hatte einen ganz schwachen Moment, da ist die so in sich zusammengesunken, da ist die Stimme erstorben und da hat der Vater im Gerichtssaal zu ihr gesagt, schau mich an, schau mich an. Er hat es 3-mal gesagt und er hat sie im Arm gehalten und hat sie fixiert und dann ging es irgendwie wieder. Und dieser Vater hat dann draußen gesagt, weil die Mädels auch so Anteil irgendwie genommen haben, nachdem die wieder draußen war, diese Zeugin, und irgendjemand hat gesagt, siehste, du hast es geschafft, das war doch toll. Und dann hat der Vater sich so aufgerichtet und hat zu den Mädels gesagt, und ihr schafft das auch alle. Da habe ich richtig Gänsehaut gekriegt, weil man das so selten auch hat. Weil man das so selten hat, dass diese Stärke zu spüren, das ist ja immer so das, was ich glaube, was so extrem wichtig ist, dass man als Opfer aus so einer Verhandlung eben nicht als Opfer und Loser rausgeht, sondern dass man da das Gefühl hat, ich habe das geschafft und ich bin hier nicht der Verlierer, sondern ich bin ein starker Mensch und ich krieg das hin.
Und das trotz der Sachen, die einem angetan wurden in dem Fall und in dem Prozess. Conny, danke für die Einblicke in diesen Prozess, der wird uns garantiert nochmal begleiten und ein Urteil ist ungefähr wann zu sehen, dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr, ne? Aber
ich will das nicht ausschließen, ja. Ich also nochmal der Spruch, vor Gericht und auf hoher See ist man allein in Gottes Hand, was so die Zeiten betrifft, die werden den Prozess nicht unnötig ausdehnen. Ich weiß, dass der Gutachter im Dezember nochmal kommt, da geht es um die Schuldfähigkeit und um die Sicherungsverwahrung. Und meistens werden Gutachter immer ziemlich zum Schluss gehört.
Egal, wann das Urteil fällt, bei uns hören Sie auf jeden Fall, was dabei rausgekommen ist. Conny, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Olli.
Ja, und bis zum nächsten Mal. Das bedeutet, wie immer, alle 2 Wochen montags von uns eine neue Folge zu hören in der App der ARD Audiothek. Und genau, da finden Sie auch andere viele spannende Podcasts. Vor allem die Rubrik True Crime lege ich Ihnen da ans Herzen. Da finden Sie viele Prozesse, viele Fälle, die da besprochen werden. Und ich sage, viel Spaß beim Hören.